Guten Tag. Johannes 19, Vers 38. Also Jesus hat es vollbracht. Das waren seine letzten Worte. Und ja, Jesus hat seinen Geist zum Vater gegeben. Also ist gestorben, ne, am Kreuz. So, und da haben wir geendet. Lesen wir mal Vers 38. Danach, da bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden. Und man muss sagen, dieser Josef von Arimathea, der war im Hohen Rat, so, ne? Diese 70 höchsten, angesehensten, reichsten Leute in Israel, die es sagen hatten. Also die haben die Entscheidung getroffen für die Juden. Und da reinzukommen war echt schwer. So, also das war ein super wichtiger Mensch mit Einfluss damals. Genauso wie der andere Jünger im Verborgenen, im Geheimen, so der Nikodemus. Ne? So war auch im Hohen Rat drin, so, und war auch einer der obersten Pharisäer, also so, und hatte ziemlich viel Ansehen und Reichtum und Einfluss. So, und ich meine, ich kann schon verstehen, dass der Josef im Verborgenen geblieben ist, weil sonst hätten wir uns da rausgeschmissen. So, aber wir wissen vom Neuen Testament her, so, dass Gott sagt, ihr schämt euch des Evangeliums nicht und schämt euch Jesus Christus nicht. So, wir sind nicht auf der Welt, um im Verborgenen zu sein, um uns zu verdecken, sondern wir sind hier, um Licht zu sein. Wir sind hier, um irgendwo hingestellt zu sein, so wo Gott uns halt hingestellt hat, um da zu leuchten, dass es jeder sieht, dass wir das Licht in uns tragen. So, dass wir das Licht sind. Und Gott hält davon überhaupt nichts, vom Verborgenen. Wir müssen echt aufpassen, weil auch die Christenheit heute hat sich ein bisschen geändert, seit der Urgemeinde. So, damals gab es Christen auch in allen Gesellschaftsschichten. So, aber was die wussten, wer Jesus ist, die wussten, so, dass sie Licht sein sollen, und zwar direkt und klar. Und dass die Wahrheit nicht im Grauen kommen kann. Die Wahrheit ist hell und weiß und Punkt. Und Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf dich. So, und vertraue Gott in all deinen Wegen. Und jetzt heute habe ich viele Christen kennengelernt, so viele Christen kennengelernt, die halt sagen, ja, ich habe den und den Stand in der Welt, so, und ich muss halt im Verborgenen, so, ich darf halt nur im Verborgenen Christ sein. Es wäre dumm oder töricht, so das ganz klar auszuschreien und aufzurufen und zu zeigen, wer und was ich bin und was ich glaube. So, weil ich sonst einen Einfluss verlieren würde oder niemand mehr kommen würde zu meiner Praxis oder was weiß ich. So, ne? Und wir müssen da aufpassen, weil es ist eine Lüge von Satan. So ganz klar. So, wenn wir das Neue Testament lesen, dann steht da nicht, wir sollen uns verbergen. Wir müssen vor irgendwas Angst haben. Sondern Gott ist der, der unseren Titel und unseren Rang bestimmt hat. Er hat gesagt, du bist mein Werkzeug und ich werde dich dort und da einsetzen. So, und weißt du, das heißt, dass wir ihm auch vertrauen müssen, wenn wir den Weg gerade gehen und ohne Kompromisse, so wie er das von uns fordert, dass er auch unser Leben und alles, was damit im Zusammenhang ist, beschützt und bewahrt und leiten wird. So, und dieses Vertrauen, dass Gott immer noch Gott ist, so super wichtig als Christ. Und das ist egal, welchen Titel oder ob wir überhaupt einen haben. So, wir müssen einfach nur auf Jesus sehen und den geraden Weg gehen. Das war ganz klar und ohne Kompromisse. So, von daher, lass dich nicht verführen. So, leb dein Leben laut und leb dein Leben klar, so dass du das Licht der Welt bist. So, wir haben das Vorrecht, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen. Unter irgendeinem Bett, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen, so mit einer Decke über dem Kopf, so wie das Volk Mose diese Decke aufgelegt hat, als er in Gemeinschaft war mit Gott und geglüht hat, wie eine Lampe. weil sie ein schlechtes Gewissen bekommen haben und weil sie so diese Gegenwart nicht ausgehalten haben. So, weißt du, lass dir von keinem Menschen diese Decke über deinen Kopf legen. So, sondern wenn sie Anstoß nehmen an der Klarheit und an der Reinheit des neuen Lebens, so in diesem Licht und diesem Glanz von Gottes Herrlichkeit, so von dem Gegensatz zu dem, was die Welt, so nach dem die Welt riecht und aussieht, so, wenn jemand Anstoß nimmt, selbst wenn es Gläubige sind, so lass nicht zu, dass man dich abdunkelt. So, dann scheine und leuchte, so dass Gott sie überführen kann von dem schlechten Gewissen. Und wir werden auch sehen, dass dieser Josef sich ändert. So, und beschließt, ins Licht nach außen hinzugehen. So, und nicht mehr als verdeckter Geheimagent von Jesus Christus unterwegs zu sein, sondern so als Jünger sich zu outen, sozusagen. Was damals seinen Rang und sein Leben gekostet hätte. Aber er hat es trotzdem gemacht. So, und dann war er bereit, benutzt zu werden von Gott. Also, aus Furcht von Juden. Denn Pilatus also, danach bat Josef den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Also der bringt ihn in sein Grab, seinen eigenen Besitz. Der hat ein neues Grab sich gekauft, wo noch keiner gelegen hatte. Also ein unbenutztes Häuschen, was weiß ich, ne? So eine kleine Höhle mit so einem riesen Stein, so, das hatten nur die Reichen damals, konnte sich nicht jeder leisten, so in seinem eigenen Garten, den er sich gekauft hat. So, und da kommt zu Pilatus und sagt so, hey, ich möchte Jesus. Und irgendwie gibt es so eine Sage, so eine Legende, so, dass irgendjemand dieses Gespräch zwischen Pilatus und diesem Josef aufgeschrieben hat, so wie das eigentlich wirklich war. Noch ein bisschen tiefer gehen. So was die Johannes hier wahrscheinlich wusste. Ich habe keine Ahnung, ob das war es wahrscheinlich nicht. So, aber das Gespräch so ist, kommt der Josef halt zum Pilatus, na hey, Pilatus, so darf ich den Jesus abnehmen so, und in mein Grab legen? Und dann sagt der Pilatus, hey, aber das ist doch dein Grab, so das ist doch ganz neu. So, und dann sagt, sollte der Josef zu ihm gesagt haben, so naja, das ist nicht schlimm, so ist nur übers Wochenende. Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, ich glaube nicht. Aber, na, lesen wir weiter, Vers 39. Es kam aber auch Nikodemus, der zweite verdeckte Jünger, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Und es war super teuer, das Zeug. So, ich finde es schon krass, einfach zu sehen, dass die Leute, die sind von der Stellung her die Obersten, so, und ihre Mitgenossen, so, haben es verschuldet, dass Jesus gekreuzigt wurde, so, und wollten ihn nur tot sehen, und die kommen jetzt und geben Jesus Opfer, so, weißt du, die kommen jetzt und outen sich, die kommen und gehen sogar den Weg hier zum Pilatus, so, die geben ihren eigenen Besitz weg, so investieren da drin, so Jesus die letzte Ehre zu geben, ihm zu dienen. Sogar nach seinem Tod. Also, zu Jesus Lebzeiten haben sie sich versteckt und jetzt ist Jesus tot. Und da, wo Jesus seine Jünger sich zusammenklucken und sich bejammern die ganze Zeit, so, weil sie abgehauen sind und wie schwach sie doch waren und ihn verleugnet haben und so weiter, so, weißt du, da kommen die zwei, nehmen sie in der Hand. So. Und sagen so, nicht mehr wir, sondern er soll ganz oben stehen. Und das ist schon ein krasser Schritt hier von den beiden. Vers 40. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn und samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegten. Das ist schon toll. Ich meine, stell dir das mal vor, ich habe jetzt kein Beispiel, aber das ist so ungefähr, als ob unsere Kanzlerin und unser Bundespräsident so kommen, ne? So und jetzt irgendjemand, der jetzt hier gerade gestorben ist, so ein, was, die legen selber Hand an, so ein, die nehmen die Leiche, binden den, waschen ihn, benetzen ihn mit dieser Myrrhe und dem Aloha, so ein, ziehen ihn aus, so ein, ne, so ein, ziehen ihn wieder an mit diesen Leinentüchern, so ein, tragen ihn und schleppen ihn bis zum Grab rein und legen dahin und geben ihm ein Begräbnis. So, also das waren echt mächtige Männer. Aber die machen es selber. Und das zeigt einfach, das zeigt ein Riesenherz. So, und für Gott ist es klar, dass er nicht auf die Person guckt. So, aber auch uns Menschen ist das halt oft nicht klar, oder wir vergessen es. Weil wir leben so, dass man auf Personen guckt und auf den Titel, dass der wichtig ist. So, welchen Stand man hat bei den Menschen, was sie über einen denken, so, wie man ankommt, so, was man darf und was nicht, um kein großer Anstoß zu sein. So, wir wollen gerne allen gefallen. Und wir sind gerne Helden. So, weißt du, aber wenn du in der Gegenwart Jesu bist und er dein Herz berührt, so, dann verändert sich alles in deinem Leben. So, und auf einmal merkst du, dass du deinen Stand vergisst. So, und das ist oft so. Ich meine, wir holen uns das immer wieder zurück, aber der Heilige Geist bringt uns immer wieder an den Punkt, dass wir uns demütig hinlegen vor Jesus und wir auf einmal nicht mehr so viel gelten wie er. So. Und das ist wichtig. So, und wenn dein Herz da berührt wird vom Heiligen Geist, so, dann geh den Weg weiter. Lass es nicht nur bei der Erkenntnis stehen, sondern vollbringe dann, lass es sich verändern von der Erkenntnis zur Tat. So, und geh dann den ganzen Weg und bleib nicht stehen. So, Jesus ist in leinerne Tücher eingepackt. Und das ist, waren damals die leinernen Sachen, waren sehr einfache Sachen. So die einfachsten Sachen, die man so haben konnte. So, und es ist interessant, weil alles vom Alten Testament, sagt uns der Hebräerbrief, ist ein Bild von dem, was kommt. Ne? So, und damals war es so, dass die Hohepriester, also es gab einen Hohepriester, und dieser Hohepriester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste, da wo die Bundeslade stand. Die Priester normalerweise das ganze Jahr über durften in dieses Heiligtum, ne? So, und in dem Vorhof, da wo das ganze Volk hin durfte, auch nur einmal im Jahr, an einem bestimmten Tag, das war zu diesem Passafest, durfte der Hohepriester in das Allerheiligste und das Blut von einem Lamm so auf diese Bundeslade sprengen. So. Und weißt du, nach diesem Passafest, so, wo diese Millionen von Juden sich versammelt haben und geopfert haben, nicht böse, so, wo Tonnen von Blut geflossen sind, so von unschuldigen Lämmern, so, und da haben sich alle auf diesem Vorhof versammelt, so, und haben in die Halle reingeschaut und zuguckt, wie, und haben halt gesehen, dass der Hohepriester halt jetzt ins Allerheiligste geht. Und der Sinn von dem war, so, dass dieses Blut von diesem einen Lamm symbolisch versprengt geopfert wurde für die Schuld aller. Und zwar für, damit die Schuld aller für ein Jahr lang bezahlt ist. Also, Gott so festgelegt. Und wenn der Hohepriester, und sonst durfte da niemand rein, wenn der Hohepriester dort drinnen war, so, und wieder rauskam, nach seinem Opfern, nach seinem Blutsprengen, so, dann hat das bedeutet fürs Volk, so, die Schuld ist bezahlt. Wenn der Hohepriester aber nicht rauskam aus dem Allerheiligsten, weil er gestorben ist, dann hat das bedeutet, so, irgendwie haben sie mitgemacht, die Schuld ist nicht bezahlt. Also standen die ganzen Juden davor mit Spannung und haben erwartet, kommt jetzt der Hohepriester wieder raus. So ungefähr wie wenn der Papst gewählt wird. Ne? Alle stehen da und warten, oh, wann wird der Rauch weiß. So. Und weil es halt anscheinend ein paar Mal passiert ist, dass ein Hohepriester drin gestorben ist und ja keiner rein durfte, um ihn rauszuholen, sondern haben sie ein Klöppchen ins linke Bein gebunden und ein Seil. So, und die Klöckchen waren dafür da, um zu hören, dass er sich bewegt, dass er noch lebt. So, und das Seil war dazu da, wenn die Klippen nicht mehr geläutet haben, dass man mal an der Schruppe zieht und guckt so, ob es dann wieder läutet, ne? So, also dann haben sie ihn rausgezogen, wenn er gestorben ist. Und an diesem einen besonderen Moment, wo ein Mensch ins Allerheiligste durfte, zur Bundeslade, so, eigentlich war der Hohepriester noch geschmückt mit einem riesen Gewand, so wie der Papst heute, ne? Und so einer riesen goldenen Tafel auf der Brust mit ganz vielen verschiedenen Edelsteinen, die alle eine Bedeutung haben. So, und so richtig fancy. So, und hast du angeguckt und hast gedacht, wow, das ist ein großer Mann. So, und aber an diesem einen Tag, so, wo er ins Allerheiligste durfte, da musste der sein schickes Gewand ablegen, so, und ein leinernes Gewand anziehen. Ein ganz einfaches Gewand. Und nur mit diesem einfachen Gewand durfte er opfern. So. Und ich finde es krass, weil das ein Riesenbild ist auch für das, was jetzt Jesus hier durchgemacht hat. So. Jesus ist angezogen jetzt in leinenem Gewand. So. Und betritt das Allerheiligste. Geht zu Gott. Geht noch weiter dann. Vers 41. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war. Und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Am ersten Tag der Woche aber, da kommt Maria Magdalena, die Prostituierte damals, ne, die es ja jetzt nicht mehr ist, weil sie jetzt Jesus nachfolgt. Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Und wir wissen aus dem anderen Evangelium, dass Maria nicht alleine war, sondern Maria und ihre Schwester Martha sind zusammen zum Grab gegangen. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, also der Johannes, der das hier geschrieben hat, und spricht zu ihnen: Hey, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Jesus hat ihnen das tausendmal erzählt, was passieren muss, dass er jetzt geht, so, jetzt stirbt, so, dass er das Lamm ist der Welt, so, und dass er aber nach 3 Tagen wieder aufersteht. Aber sie haben es irgendwie, haben sie es nicht verstanden. So wie es oft so war. Und ich bin so froh, dass wir nicht mehr im Dunkeln sind. Das Neue Testament lehrt uns, dass wir keine Geheimnisse mehr haben. Dass Gott die Geheimnisse lüftet, wenn wir Gottes Wort studieren. So, wir haben den Heiligen Geist, der uns alles erklärt. So, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, so, dass Jesus als Mensch hier zu uns kommt, damit wir verstehen. Wir haben Jesus in uns als Heiligen Geist. So, und wenn wir Fragen haben oder was nicht verstehen, dann brauchen wir einfach nur Vertrauen und zu ihm gehen und uns lernen lassen. Und wenn wir das verlassen, dann bleiben wir im Dunkeln. Dann werden bleibende Geheimnisse. So Geheimnisse unseres Lebens und Geheimnisse von Gottes Wort. So, weißt du, aber Gott hat das Herz, er möchte uns die Geheimnisse lüften, sodass wir sehend werden und verstehen und hörend werden. So, aber dazu müssen wir den ersten Schritt tun und zu ihm hingehen und sagen: So, öffne mir die Augen, öffne mir die Ohren, öffne mein Herz, lass mich tiefer sehen, lass mich erkennen. Und Gott sagt: Jeder, der bittet, der wird empfangen. So. Und wir sollen das glauben, weil Zweifler kriegen nichts. Das bedeutet so viel wie, wir sollen mit Gewissheit hinkommen, dass wir was empfangen. Ansonsten sind wir nicht in Gottes Willen. So. Es sind die Maria und die Martha, die stehen vor dem Grab und es ist offen und trauen sich nicht reinzugehen. So. Und wie geschockt rennen sie zu Petrus und zu Johannes. Und ich finde es cool zu sehen, weißt du, Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet. Und es ist einfach toll zu sehen, dass Petrus jetzt auch trotzdem, weißt du, dass Johannes seine Türen öffnet, sein Zuhause öffnet und sagt: Hey Petrus, komm her. So, ich nehme dich auf. So, ich will eine Gemeinschaft mit dir sein. Hey, das ist wichtig für uns, so, wenn wir mal aneinander geraten, wir Christen. So, weißt du, oder wenn wir sehen, dass jemand fällt, dass wir dieses Herz haben. Weißt du, jemanden trotzdem aufzunehmen, einen Arm zu nehmen, zu sagen: Hey, komm her. So, die beiden, die liefen aber miteinander. Und der andere Jünger, der lief voraus, schneller als der Petrus, und kam zuerst zum Grab. So, und der Johannes war damals noch ein Teenie, so ein ziemlich junger Typ. Der Petrus war schon ein etwas älterer Sack, so um die 40 rum. So, und er beugte sich hinein, also der Johannes beugte sich hinein und er sah die leinen Tücher da liegen, ach, gingen die doch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch auf seinem Haupt, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Wenn man im Griechischen das ja alles verfolgt, so, dann bedeutet das so viel wie der Johannes, der guckte nun mal so, aber der Petrus so ist einfach reingestürmt mit seinem Temperament, ne? Okay, los geht's, so, ist einfach rein so, und hat so ähnlich wie studiert oder beobachtet oder wenn man was forscht, ne, dieses Sehen. So, wenn man sich was ganz genau anguckt so, und betrachtet. Also nicht nur so ein mal gucken und wieder weg, so, sondern es ist etwas ganz genau fixieren und an und betrachten. Das sind, und im Griechischen steht da, dass die Tücher, also dieses Daliegen ist nicht nur gefaltet oder so, sondern die lagen so da, wie der Körper eigentlich da liegt. Also Jesus wurde entrückt. Und irgendjemand hat sich die Mühe gemacht und sein Kopftuch zusammengerollt und irgendwo anders hingepackt und den Stein zur Seite geräumt, warum auch immer. So, es sind, und die stehen da und die verstehen es immer noch nicht. Vers 7. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich selbst zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und da sah und er glaubte. Also Johannes kommt jetzt rein, und er guckt nicht mehr, sondern er versteht. Sein Blick wird geöffnet. So, und jetzt wird ihm klar, hey, das ist Gott hier. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria Magdalena aber stand draußen vor dem Grab und sie weinte. Wie sie nun weinte, da beugte sie sich in das Grab. Und guckt da, sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt und den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und ist das nicht ein krasses Bild? So ein, weil das Bild, das sie da sieht, ne? So ein, ist die Bundeslade. Das ist noch erinnern, die Bundeslade war eine Kiste, so ein, und da war drinne das Gesetz, das dem Menschen zeigt, dass er Sünder ist und jemand braucht, der ihn erlöst und freikauft. So ein, dann das Manna, so ein Gottes Wort, so ein, das Gottes Wahrheit, die einem Leben gibt und ein Leben hält, so ein, und dieser Stab, der geblüht hatte. So ein, dass etwas Totes Leben hervorbringt. Dass das, was Totes, lebendig wird. Und ich habe so gerne mal in diese Kiste geguckt, ob der Stab, ob die Blüte immer noch da ist. So ein, stimmt, aber wer weiß. So ein, und da drauf kam ein Sühnedeckel. So ein, das hat bedeutet, so ein, es wurde bezahlt und man kann das jetzt nicht mehr sehen, ne, die Schuld. So ein, dieser Sühnedeckel ist Jesus, ganz klar. Er hat all das gehalten, so, ne, so ein, was wir nicht halten konnten. Er hat all die Schuld auf sich genommen, dieses Blut, das besprengt wurde, auf diese Bundeslade, so ein, das war sein Blut. Er hat dafür gesühnt. So ein, und auf diesem Sühnedeckel saßen zwei Engel zusammengeneigt. Der eine auf der linken, der andere auf der rechten Seite. Und ich sehe das hier und ich sehe wieder eine Erfüllung, so, dass alles ein Bild ist für das, was kommt. so ein, weißt du, die Bundeslade hier. So, und alles ist bezahlt und für alles ist gesorgt. Und die Engel sprechen zu ihr, Vers 13, Frau, warum weinst du? Und sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Total entspannt, so, und die Maria, ihre Gedanken drehen sich nur um Jesus. So, und es ist total wurscht, ob zwei Engel sitzen, so, und was sind, so, ihr Herz dreht sich um Jesus. Und als sie das gesagt hatte, da wandte sie sich um und da sah sie Jesus dastehen, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Und ich habe keine Ahnung warum, entweder war sie zu verheult, aber vielleicht hat sie deswegen auch die Engel nicht erkannt, so, und dass die Augen zu so einer Dolle zusammengequollen war, vielleicht so ein, sah Jesus einfach zu verschwollen aus, so, ne, weil er hat ziemlich viele Schläge reingekriegt, so ein, vielleicht war er so deformiert, dass sie ihn nicht erkannt hat, so ein, jedenfalls steht er da rum, so ein, und sie sieht nicht, dass er es ist. Und Jesus spricht zu ihr, Vers 15, Frau, warum meinst du? Und wen suchst du? Und sie meinte, es sei der Gärtner. Und sie spricht zu ihm, Herr, der Gärtner ist wie immer dran schuld, ne? So ein Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Die Maria rennt drauf los, so, und sobald sie Jesus wieder sieht, so, und würde sich ihren seinen Leichnam schnappen und wieder zum Grab schleppen. So, ist egal, Hauptsache Jesus holen. Vers 16, Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und sie spricht zu ihm, Rabuni? Das heißt Meister. Und Jesus spricht zu ihr, hey, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zum Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also Maria sieht, es ist ihr Rabuni, ihr Jesus, zum, und wahrscheinlich springt sie ihm gleich im Hals und hält ihn fest, oh mein Rabuni, zum, wie habe ich dich vermisst, du lebst, zum, also, und Jesus sagt so, hey, halt mich noch nicht so doll fest, ich habe noch einen Weg, okay, so, ich bin noch nicht aufgefahren, ich bin zwar von Toten schon auferstanden, zum, aber ich bin noch nicht aufgefahren im Himmel, ich brauche erst meinen Leib, ich muss erst alles erfüllen, so, was prophezeit wurde, so, damit der Bund für immer bestand hat. Halt mich noch nicht so fest, aber ich komme wieder. So, und das auch das ist ein krasses Bild so für das, was kommt. So, weil die Offenbarung sagt uns, so, dass bevor Jesus wiederkommt, so, werden die Heiligen, die gestorben sind, so, auferstehen. Sie werden ihren alten Leib, der wird wieder irgendwie zusammengebastelt werden, so, und dann rennen da mehr lebendige Zombies rum. Ne? So, also die sind nicht mehr tot, sie sind halt wieder lebendig in ihrem alten Körper. So, wird spannend. Also das, was Jesus hier gerade passiert. Und dann werden die Heiligen entrückt so, zu Jesus und dann kriegen sie einen neuen Körper so, und kommen wieder. Und leben mit Gott ewig. Und wir sind dabei. So, was spannend. Genau das hier ist mit Jesus passiert. Wir sehen auch nachher, dass sie die Hände in die Wunden legen. Ne? So, also, er ist noch nicht verherrlicht. So, aber wieder auferweckt. Vers 18. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, also das ist der Sonntag bei der Sonnabend, ist der Sabbattag, das ist der Ruhetag und der erste Tag der Woche ist somit der Sonntag, ne? Bei uns der Sonntag. Als es nun an jenem Tag, der ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Shalom. Friede sei mit euch. Das ist schon krass so. Die hatten hier Gottesdienst. So ihre Versammlung. Und die ersten Christen, die erste christliche Versammlung waren am Sonntag. So, und sie haben ihre Türen verriegelt und alles verschlossen und so, und Jesus geht einfach rein. Guten Tag. So, da bin ich. Und als er das gesagt hatte, da zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Shalom, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und er sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und er gibt ihnen eine Mission, und er gibt ihnen eine Aufgabe und sagt: Genau das wird auch für euch jetzt dran sein. Genau das ist der Sinn, warum ihr jetzt da seid auf der Welt, bis Gott euch zu euch nimmt, zu eurer Zeit, also zu seiner Zeit. So, ist egal. Und weißt du, und aber damit sie ihren Dienst tun können, da brauchen sie noch was. Und das ist der Heilige Geist. Und das ist für uns auch so wichtig, egal was wir tun, ob wir in unserer Familie wirtschaften, oder ob wir in unserer Berufung draußen sind, unter fremden Menschen, oder unter bestimmten Menschen, die Gott uns ins Leben gestellt hat. Hey, für jede Berufung, egal welche, so brauchen wir Kraft von oben, eine besondere Berührung. Und die bekommst du, wenn Jesus bei dir wohnt, wenn du in der Gemeinschaft mit ihm bist, wenn du mit ihm zusammen bist. So, dann kann er dich anhauchen und dann empfängst du Kraft, die außerhalb von deiner liegt. So eine ganz besondere Berührung, eine ganz besondere Macht, die uns Dinge tun lässt, die wir so nicht tun könnten, weil uns entweder die Kraft dazu fehlt, die Weisheit oder die Erkenntnis oder das Herz. Wir müssen aber eine Gemeinschaft mit Jesus sein. Und er muss in unserem Leben wohnen, in unserer Mitte ruhen. Wenn er da ist, dann tanken wir auf. Dann bekommen wir genau das, was wir brauchen. Wenn wir die Türen zumachen und ihn draußen lassen, und er keine Möglichkeit hat mehr, zu uns reinzukommen, weil wir uns so verschließen, weil unser ganzes Leben sich nur um uns dreht, obwohl er anklopft, obwohl er mal ab und zu dasteht und uns berührt, und wir wieder fühlen, dass er lebendig und wahr ist. Wenn du deine Türen trotzdem zumachst und ihn draußen lässt, so wirst du keine Kraft empfangen. Lass ihn rein in dein Leben. Und dann wird er das einnehmen. Thomas der Zweifler, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, der war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Ja, der war nicht zum Sonntagsgottesdienst dabei. Hat natürlich eine Menge verpasst. Es ist wichtig, in der Gemeinschaft zu sein. Egal ob 2 oder 3 oder 1000, Gemeinschaft ist wichtig. Vers 25. Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Ja, klar. Also wenn ich nicht an seine Hände das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich niemals glauben. Zweifel ist der Tod für den Glauben. Gott sagt, Jesus hat gesagt, ich wünschte mir, ihr werdet wie die Kinder. Seid wie die Kinder, nehmt zu euch zum Vorbild. Nicht, dass wir den ganzen Tag spielen oder den ganzen Tag uns nur damit beschäftigen, auf Erforschungstour zu gehen und alles zu entdecken, sondern dass wir diesen Glauben haben, der irgendwas hört, ja, die Osterhasen, also die Hasen, die bemalen zu einer bestimmten Zeit Eier. Die wollen es nicht verstehen, die müssen das nicht verstehen, wo kriegen sie die Farbe her, wie halten sie den Pinsel oder was weiß ich, wo ist die Fabrik, Menschen, die das mit den Hühnern, dass die Eier verticken oder wie läuft das? Die müssen das nicht verstehen. Glaube hat nichts mit Verstehen zu tun. Glaube bedeutet annehmen und zu seiner Realität werden lassen. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Im Glauben wie ein Kind bedeutet so ein Gott sagt uns was oder wir lesen von seinem Wort und dann ist es so. So, egal ob wir es jemals verstehen werden, das ist so. Das sind wir Menschen, wir wollen gerne immer alles verstehen, bevor wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. So, ob das nur ist, wenn man einen Leiter hat, so sein Mann oder Leitung auf Arbeit oder sonst wo, ne, in der Gemeinde oder was weiß ich. So, wir wollen immer gerne so erst damit okay sein, so ins Gesamtbild sehen, bis wir sagen, okay, jetzt bin ich bereit, ich folge dir. Bei Jesus ist es auch oft so, dass er uns irgendwas sagt, aber wir wollen erstmal vorbereitet sein und unser Herz muss erstmal bearbeitet sein und so, und den nehme ich nicht auf 3 Monate oder was weiß ich, ne? So, und dieses innere, so, weißt du, dann will man erst überzeugt sein und genug Argumente haben, so, dass man sagt, okay, dann komme ich jetzt dann klar. So. Aber das ist nicht Glaube. Glaube bedeutet, so, dass wir berührt werden und sagen, okay, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht sehen, so, aber ich folge. Dass wenn Gott dir irgendeine Verheißung gibt oder dir irgendwas sagt, dass du nicht glauben kannst, so, weil du es nicht verstehst oder weil du es nicht nachvollziehen kannst, hey, vertraue ihm mehr, als du dir vertraust in deiner Logik. So, folge einfach. Aber Jesus liebt auch die Zweifler von uns. So, und er kommt nochmal. Nämlich genau eine Woche später. Vers 26. Und nach 8 Tagen, und bei den Juden war es so, die haben den heutigen Tag mitgerechnet, wenn sie Tage gezählt haben. Also war das der nächste Sonntag. Da haben sie sich wieder getroffen. So, und das dazu, dass Christen sonntags keinen Gottesdienst haben dürfen. So. Also, die ersten Christen haben sich sonntags getroffen. So, und zu den Gottesdiensten. Somit, weil die Juden haben den Sabbat gefeiert und hatten da ihre Treffen. Und die jüdischen Christen waren natürlich auch mit dabei. So, ne, außer sie durften nicht mehr hin, weil sie sich geoutet haben, weil sie Christen sind. So, aber die Christen haben sich sonntags getroffen. So, fand ich cool einfach mal zu lesen, dass es voll okay ist, sich sonntags zu treffen. Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drin. Und Thomas war bei ihm. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Shalom, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas. Hey Thomas, sag kein Wort. Reiß deine Finger her. Stopp. Und sieh meine Hände. Und reich deine Hand her und leg sie an meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Und Thomas antwortete und sprach, gleich fertig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr, mein Gott. Das ist so eine coole Bibelstelle, um zu zeigen, dass Gottes Wort ganz klar sagt, Jesus ist Gott. Weil Jesus sagt jetzt nicht, so wie die Engel, wenn jemand auf die Knie gegangen ist und gesagt hat, oh Engel, wie mächtig du doch bist, dann haben sie gesagt, hey, steh mal schnell auf, so, du sollst den Gott anbeten. So. Aber Thomas guckt Jesus an und sagt, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Und Jesus widerspricht nicht. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Mensch, glücklich, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Weißt du, wir haben das Privileg, vertrauen zu dürfen. So, und dazu müssen wir uns hingeben. Okay, lesen wir noch die letzten 2 Verse und sind wir fertig. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Johannes, wenn man durchs Evangelium geht, so hat sein Augenmerk darauf gelegt, Jesus ist Gott. Jesus ist der Messias, das Lamm. Jesus ist Gottes Sohn. So. Ich habe das damals nicht verstanden, als ich es erstmal gehört habe, aber ich habe es geglaubt. So, und verstanden habe ich es erst später nach und nach, Stück für Stück. So, das waren die Puzzleteile, die sich dann zusammengefügt haben. Aber für Gott war das nicht wichtig, ob ich was verstehe, ob ich den Kritz dazu habe, sondern ihm war wichtig, dass ich es annehme und sage, ich vertraue darauf, so, und ich vertraue auf dich. So, und wenn was falsch ist von dem, was ich höre, so, dann wirst du es mir sagen und wirst mich lernen und wirst mich korrigieren. Darauf vertraue ich. Und darauf vertraue ich auch heute noch. So, und Jesus hat alles gehalten, was prophezeit war über ihn. So, bis ins letzte Detail. 1000 Jahre vorher hat Gott gesagt, so und so wird es sein. So, und 1000 Jahre später wurde es genau so eingehalten. So, und Gott hat noch eine Menge Verheißungen auch für uns heute. So, das sind, man vergisst die automatisch. So, und deswegen ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern. So, lies in Gottes Wort und lass dich berühren. So, ansonsten fehlt dir das Entscheidende und das Wichtige. Lass mich nochmal beten. Ja, ich danke, dass du erfüllt hast, so, dass du es vollbracht hast, dass du, ja, dass du gesühnt hast, dass wir jetzt frei sind. Du bist unser Hohepriester. So. Und du bist wieder rausgekommen aus dem Allerheiligsten. Und du standest da. Und das war der Bereich für uns. So, und es ist bezahlt. Es ist vollbracht. So, und ich danke dir dafür, dass du dich auch uns heute noch offenbarst und dass du da bist und lebendig bist und dass du uns befähigt hast und berufen hast. Und ich bitte dich, dass du uns nicht loslässt, sondern uns veränderst und führst und leitest. Und ich danke dir für deine Gnade und deinen Segen und für das neue Leben. Und ja, für die Fülle da drin. Und ja, bitte vergib, wenn wir zweifeln, vergib, wenn ja, wir vergessen. Und bitte erinnere uns immer weiter dran, Heiliger Geist, und bitte erfrische uns immer wieder und belebe uns immer wieder nach deinem Bild. Und ja, dass wir in diesem neuen Leben aufgehen, so und wachsen und gute Frucht kommt. Ich möchte danken, mein Herr, mein Gott. Und bitte segne die Gemeinschaft hier.